Ja, vielen herzlichen Dank, Julius Schöps. Vielen herzlichen Dank an Ulrike Becker. Auch ich möchte Sie und euch sehr herzlich zu unserer Konferenz begrüßen. Und bevor wir mit unserem ersten Panel hier beginnen, dem schon erwähnten mit Sama Mahani und Andreas Behnel, möchte ich gern zumindest versuchen, Ihnen ein wenig etwas zur inhaltlichen, zur thematischen Konzeption dieser Konferenz zu sagen. Als Professor Julius Schöps gleich am Beginn meiner Gastprofessur am Mendelssohn-Zentrum mir vorgeschlagen hat, eine Konferenz eben zu Iran, Israel und Deutschland zu organisieren, war ich ausgesprochen angetan, geradezu begeistert davon, denn genau diese drei Länder und ihre jeweiligen Beziehungen zueinander, das umreißt sehr gut einen der Schwerpunkte meiner sowohl politischen als auch wissenschaftlichen, akademischen Tätigkeit mindestens der letzten 10 Jahre. Und auch ich freue mich sehr, dass wir zahlreiche Referentinnen und Referenten gewinnen konnten, mit denen ich zum Teil ebenfalls schon seit fast 10 Jahren gemeinsam zu diesen Themen arbeite oder aber Referenten und Referentinnen, die mich seit Jahren bei der Beschäftigung mit diesen Thematiken durch ihre eigenen Arbeiten ausgesprochen inspiriert haben. Diese Themen, um die es hier heute und morgen gehen soll, es ist bei Julius Schöps schon angeklungen, sind vorsichtig ausgedrückt ausgesprochen umstritten. Sie, denke ich, fordern Kontroversen geradezu heraus, ob es um das iranische Regime selber geht oder um die deutsche Sicht auf Israel, ob es um das iranische Agieren im Nahen Osten und in Europa geht, um die israelischen Diskussionen über adäquate Reaktionen auf die iranischen Vernichtungsdrohungen oder ob es um die deutsche Politik gegenüber dem Iran einerseits oder gegenüber Israel andererseits geht. Es sind kaum konfliktträchtigere, kontroverse Themen vorstellbar. Doch ich denke, gerade deshalb sollte es darum gehen, nicht nur die politische, sondern eben auch ganz bewusst die akademische, die wissenschaftliche Beschäftigung mit diesen Thematiken voranzubringen, um diese Diskussion über Israel, über Iran, über die deutsche Nahostpolitik auf eine solide Basis zu stellen. Neben diesen wissenschaftlichen Analysen, neben der Präsentation dessen, was die Referenten und Referentinnen in den letzten Jahren zu diesen Themen geforscht haben, was sie aktuell zu diesen Themen zu sagen haben, wären wir sehr glücklich, wenn wir hier auch über die praktischen, über die politischen Implikationen, die Konsequenzen des hier Präsentierten gemeinsam mit Ihnen diskutieren können. In einigen Punkten versucht das Programm dieser Konferenz, ganz bewusst Kontrapunkte zu setzen. Kontrapunkte sowohl zur vorherrschenden wissenschaftlichen als auch zur gängigen politischen Beschäftigung mit dem Thema Iran, Israel und Deutschland. Ich will versuchen, Ihnen das vorab ein wenig zu verdeutlichen, was so ein wenig auch der Hintergedanke der Aufstellung dieses Programms ist. Erstens geht es um einen Kontrapunkt zur Wahrnehmung des iranischen Regimes in Deutschland. Wenn Sie die Berichterstattung in den deutschen Medien und wenn Sie die politische und wissenschaftliche Diskussion über den Iran in den letzten Jahren verfolgt haben, dann werden Sie festgestellt haben, dass es beispielsweise eine sehr starke Personalisierung gibt, insbesondere bei jenen Themen, die unmittelbar Israel betreffen. Die Vernichtungsdrohungen gegen den jüdischen Staat und die Holocaustleugnung werden beispielsweise sehr häufig dem Ex-Präsidenten Mahmoud Ahmadinejad zugeschrieben und jenseits seiner Person kaum zur Kenntnis genommen. Und damit wird natürlich auch suggeriert, dass diese Probleme seit Ahmadinejads Abgang gar nicht mehr existieren würden im Iran oder zumindest keine entscheidende Rolle mehr spielen würden. Wir wollen dagegen fragen, ob es diesbezüglich wirklich maßgebliche Differenzen zwischen den diversen Flügeln des iranischen Regimes gibt, ob sich die Vernichtungsdrohungen und die Holocaustleugnung also tatsächlich zum Beispiel an der Person Ahmadinejads festmachen lassen oder aber ob sie nicht vielmehr zum Wesenskern des Regimes in seiner Gesamtheit gehören. Und wenn das so ist, gilt es zu fragen, was das für die Formulierung der Außenpolitik des Regimes in Teheran für eine Rolle spielt. Gerade der Antisemitismus des iranischen Regimes, der sich schon bei Khomeini in ganz klassischer Judenfeindschaft ausgedrückt hat, der zu einer verschwörungstheoretischen Weltsicht geführt hat, sich in ihr niederschlägt, und der natürlich insbesondere sich im Hass auf Israel, in den Vernichtungsdrohungen, in der Leugnung oder Relativierung des Holocausts manifestiert. Gerade dieser Antisemitismus bleibt ausgerechnet in der deutschen Debatte über das iranische Regime immer wieder merkwürdig unterbelichtet. Und es ist tatsächlich so, dass bis zum heutigen Tag ganz aktuell Abhandlungen über das iranische Regime von mehreren 100 Seiten erscheinen, auf denen der Begriff des Antisemitismus nicht einmal vorkommt. Bei unserer Konferenz hingegen wollen wir ganz bewusst eben diesem Antisemitismus einen zentralen Platz einräumen. Wir wollen über die Situation von Juden und Jüdinnen im Iran vor und nach der Revolution sprechen. Und wir werden uns sowohl heute als auch morgen aus sehr unterschiedlichen Blickwinkeln mit dem geradezu pathologischen Hass auf Israel und mit dem daraus resultierenden, wie ich das nennen würde, eliminatorischen Antizionismus des iranischen Regimes beschäftigen. Wenn Sie die Berichterstattung in den deutschen Medien und wenn Sie die politische und wissenschaftliche Diskussion der letzten Jahre verfolgt haben, dann könnten Sie auch den Eindruck gewonnen haben, dass es im Iran zumindest innenpolitisch substanzielle Verbesserungen seit der Präsidentschaft Hassan Rouhanis gegeben hat. Also jenes Hassan Rouhani, der bei seinem Amtsantritt 2013 in Deutschland ja fast durchgängig als gemäßigt, als moderat, ja als liberal bezeichnet wurde und der von der Taz, ich zitiere das in diesem Zusammenhang fast immer, gar als ein bärtiger Hoffnungsträger mit Herz porträtiert wurde und bezeichnet wurde. Wir wollen dagegen fragen, wie beispielsweise die seit Rouhanis Amtsantritt sprunghaft gestiegenen Hinrichtungszahlen zu solch einem Bild passen. Wir wollen wissen, wie die Machtstruktur und das komplizierte Institutionengeflecht im Iran angemessen analysiert werden kann und ob es angesichts der Herrschaftsstruktur der Islamischen Republik überhaupt die Möglichkeit von so etwas wie substanziellen Reformen innerhalb dieser Struktur geben kann. Zweitens geht es bei unserer Konferenz um einen Kontrapunkt zur Darstellung der israelischen Iran-Diskussion in den deutschen Debatten. Wiederum, wenn Sie die Berichterstattung in den deutschen Medien, wenn Sie die politischen und auch wissenschaftlichen Diskussionen der letzten Jahre verfolgt haben, dann könnten Sie diesbezüglich den Eindruck gewonnen haben, in Israel ging es ausschließlich um das iranische Atomprogramm, wenn über den Iran geredet. Und in einigen jüngeren Publikationen auf Deutsch findet sich ganz explizit die Behauptung, die israelische Politik interessiere sich nicht für die innenpolitische Repression im Iran und hätte eigentlich gar kein Problem mit dem Regime der Pasdaran und Ayatollahs, wenn dieses Regime nur sein Atomprogramm aufgeben würde. Dagegen will ich hier zumindest daran erinnern, dass israelische Politiker, ganz im Gegensatz zur deutschen Politik, schon 2009, also während der großen landesweiten und sehr lang anhaltenden Protestbewegung, dass israelische Politiker schon 2009 ganz offen auf einen Sturz des Regimes im Iran gesetzt haben, trotz aller, wie ich denke, durchaus verständlichen bestehenden Skepsis gegenüber der ja ausgesprochen heterogenen iranischen Freiheitsbewegung. Während die deutsche Kanzlerin im Dezember 2009 nach dem Wiederaufflammen der Proteste im Iran dazu aufrief, ich zitiere Angela Merkel, eine weitere Eskalation zu vermeiden und den politischen Dialog zur friedlichen Lösung der innenpolitischen Probleme zu suchen, Zitat Ende, was eigentlich nur noch vom österreichischen Außenminister überboten wurde, der nämlich angesichts des Schusswaffeneinsatzes gegen unbewaffnete Demonstranten im Iran meinte, man müsse, Zitat, der Spirale der Gewalt ein Ende setzen. Während also das die Positionen in den Nachfolgestaaten des Nationalsozialismus waren, verurteilte der damalige israelische Präsident Shimon Peres die iranische Führung und ihr Vorgehen gegen die Protestierenden in aller Deutlichkeit. Peres wandte sich in seinen Ansprachen direkt an die iranische Bevölkerung. Premierminister Benjamin Netanyahu rief die USA und Europa offen zur Unterstützung der iranischen Freiheitsbewegung auf. Und der damalige Verteidigungsminister Ehud Barak kritisierte die zurückhaltenden Reaktionen des Westens angesichts der brutalen Repression gegen die Protestierenden im Iran. Und gerade erst vor 2 Tagen, also ganz aktuell, hat Benjamin Netanyahu erneut eine Rede gehalten, die Sie auf YouTube finden mit persischsprachigen Untertiteln. Er hat erneut eine Rede gehalten, in der er sich wiederum direkt an die iranische Bevölkerung richtet, sie zu ihrem Freiheitsdrang beglückwünscht und scharf den Terror des Regimes attackiert. Vor diesem Hintergrund möchten wir bei dieser Konferenz gerne auch darüber diskutieren, wie sich das zukünftige Verhältnis von Israelis und Iranern positiv gestalten kann. Und positiv meint selbstverständlich jenseits des im Iran herrschenden Regimes, das auf keinen Fall mit der iranischen Bevölkerung in Eins gesetzt werden darf, was bemerkenswerterweise auch der israelische Premierminister in seiner eben erwähnten Rede vor 2 Tagen nochmals in aller Deutlichkeit betont hat. Wenn Sie die Berichterstattung in den deutschen Medien und die politischen und wissenschaftlichen Diskussionen seit dem Sommer 2015 verfolgt haben, dann könnten Sie hinsichtlich der Iran-Diskussion in Israel den Eindruck gewonnen haben, dass es Kritik an dem Atomdeal, also jenem Deal, der gerade schon erwähnt wurde, der 2015 im Juli in Wien geschlossen wurde, der übrigens auffälligerweise oder ausgerechneterweise am Theodor-Herzl-Platz in Wien ausverhandelt wurde. Wenn Sie diese Berichterstattung verfolgt haben, könnten Sie den Eindruck gewonnen haben, in Israel habe einzig und allein Benjamin Netanyahu Kritik an diesem Deal geübt. Netanyahu wurde damals in den deutschen Medien in diesem Zusammenhang als ein notorischer Störenfried gezeichnet. Doch diese Darstellung ist schlicht falsch, denn ausnahmslos alle maßgeblichen politischen Kräfte in Israel haben sehr scharfe Kritik an diesem Atomabkommen mit dem iranischen Regime geäußert. Also keineswegs nur Politiker der regierenden Likud-Partei, sondern zum Beispiel auch Yair Lapid von der liberalen Zentrumspartei Yesh Atid oder Ethan Kabel, Yitzhak Herzog, Politiker von der Avodah bzw. der Zionistischen Union. Gerne möchten wir also auch auf dieser Konferenz fragen, was das Bedürfnis hinter dieser mal verzerrenden, mal schlicht falschen Berichterstattung über Israel in Deutschland ist. Und gerne wollen wir vor allem morgen auch fragen, ob es bei den Iran-Debatten in Israel denn Bezüge auf die deutschsprachige Iran-Diskussion gibt. Drittens geht es bei unserer Konferenz um einen Kontrapunkt zu der von führenden Nahostexperten in Deutschland immer wieder aufgestellten Behauptung, es fände eine Dämonisierung, eine Verteufelung des iranischen Regimes statt. Eine Behauptung im Übrigen, die sich auffällend häufig gerade bei jenen Politikwissenschaftlern und Politikberatern findet, die ihrerseits zu einer Dämonisierung Israels neigen. Wir wollen hier dagegen die Frage stellen, ob es nicht vielmehr eine systematische Verharmlosung des iranischen Regimes gibt. Eine Verharmlosung, die schon seit Jahrzehnten die Grundlage für die besonderen Beziehungen liefert, die Deutschland zum iranischen Regime unterhält. Dass die Bundesrepublik seit 1979 eine besondere Rolle für das iranische Regime gespielt hat und auch heute weiterhin spielt, das steht, denke ich, außer Zweifel. Man muss festhalten, es ist mit der Bundesrepublik ausgerechnet der Nachfolgestaat des Nationalsozialismus, der seit über 30 Jahren zu den wichtigsten politischen Steigbügelhaltern und vor allem zu den wichtigsten westlichen Handelspartnern jenes Holocaust-Leugner-Regimes gehört, das dem Staat der Shoah-Überlebenden und ihrer Nachkommen ganz offen mit der Vernichtung droht. Wir werden dazu, vor allem zu den besonderen deutsch-iranischen Beziehungen, morgen Detaillierteres zu hören bekommen, sowohl in historischer als auch in aktueller Hinsicht. Wir wollen auf dieser Konferenz unter anderem fragen, was denn nun die treibenden Motive hinter diesen besonderen Beziehungen sind, die ja auch immer wieder zu massiven Verstimmungen zwischen der deutschen und der israelischen Politik geführt haben. Keineswegs nur aktuell unter der derzeitigen Regierung Netanyahu, sondern beispielsweise auch schon zu Zeiten Yitzhak Rabins, der der erste israelische Premierminister war, der Anfang der 1990er Jahre von seinen Nachrichtendiensten die Informationen bekam, dass das iranische Regime ganz offensichtlich an einem militärischen Atomprogramm arbeitet. Wir wollen fragen, ob es bei den deutschen Sonderbeziehungen zu den Mullahs und Ayatollahs in erster Linie um ökonomische Interessen geht. Oder geht es um historische Verbundenheit, um ein sich sowohl aus Naivität wie auch Angst speisendes Appeasement oder doch eher um geopolitische Bündnisoptionen für die deutsche Außenpolitik? Welche Rolle spielen Kulturrelativismus, die Geschichte des Nationalsozialismus und das postnazistische Bewusstsein beim deutschen Blick auf den Iran oder auch allgemeiner auf den Nahen und Mittleren Osten? Und gibt es womöglich gar so etwas wie eine insgeheime Bewunderung für den anti-westlichen und antiliberalen Furor des iranischen Regimes in Deutschland? Über all diese Fragen wollen wir heute und morgen diskutieren. In jedem Fall aber, denke ich, ist auffällig, dass es in der deutschen Debatte eine merkwürdige Diskrepanz gibt. Der historische Antisemitismus wird, insbesondere im Rahmen der Erinnerung an den Nationalsozialismus, in Deutschland mittlerweile prominent thematisiert. Doch das korrespondiert mit einer auffälligen Ignoranz gegenüber dem aktuellen Antisemitismus, wenn er von islamistischen Regimen wie eben dem iranischen oder von seinen Verbündeten wie der Hisbollah oder der Hamas artikuliert wird. Einerseits wird regelmäßig ein Lernen aus der Vergangenheit eingefordert, Andererseits aber fordern wichtige Vordenker der deutschen Außenpolitik eine strategische Partnerschaft mit dem iranischen Regime, also ein Regime, das ja nicht nur durch sein Atomprogramm, sondern beispielsweise auch durch die massive Aufrüstung von Gruppierungen wie der Hisbollah eine unmittelbare militärische Gefahr für Israel darstellt. Einerseits wird die Sicherheit Israels zum Teil der deutschen Staatsräson erklärt. Andererseits aber betreibt die Bundesregierung eine Iran-Politik, die genau dieser Sicherheit allein schon dadurch zuwiderläuft, dass das iranische Regime durch Milliardengeschäfte am Leben erhalten wird. Bei der Beschäftigung mit dem iranischen Regime, denke ich, sollte man sich bewusst machen, dass der Iran zwar gut 4000 Kilometer entfernt liegt, aber doch auch hier in Deutschland sehr präsent ist. Zum einen wurde schon erwähnt, dass eine Reihe von Exil-Iranern, zahlenmäßig ausgesprochen viele, Julius Schöps hat es bereits darauf angesprochen, hier in Deutschland leben. Das heißt, das iranische Regime ist insofern in Deutschland präsent, dass man die Auswirkungen seiner Politik sehr deutlich sehen kann. Aber denken Sie auch an die aktuelle Flüchtlingskrise, denn eine Vielzahl der nun nach Deutschland kommenden Menschen flieht ja vor einer Situation, die maßgeblich, wenn auch keineswegs allein, durch die Politik des iranischen Regimes im Nahen Osten herbeigeführt wurde. Und ich denke, wir werden spätestens bei unserem Abschlusspanel am morgigen Tag auf dieses Thema zu sprechen kommen. Aber auch das Regime selbst ist natürlich in Deutschland präsent. Denken Sie nicht nur an die iranische Botschaft hier in Berlin, deren Mitarbeiter von sehr vielen Exil-Iranern als massive Bedrohung erlebt werden, sondern denken Sie beispielsweise auch an die Imam Ali Moschee bzw. das Islamische Zentrum in Hamburg, mit dem der Hamburger Senat einen Staatsvertrag geschossen hat, der allerdings aktuell ziemlich in der Kritik steht. Denken Sie an die zahlreichen iranischen Businessleute mit engsten Regimeverbindungen hier in Deutschland oder denken Sie an das Online-Portal Muslimmarkt, das von den Khomeini- und Khamenei-Bewunderern Özebus betrieben wird. Vor allem muss man in diesem Zusammenhang natürlich auch den alljährlichen Kutzmarsch erwähnen, bei dem Anhänger des iranischen Regimes und der Hisbollah hier in Berlin ganz offen für die Ideologie des Ayatollahs Khomeinis demonstrieren und das heißt eben unter anderem für die Vernichtung Israels. Hinsichtlich der Aktivitäten des iranischen Regimes hier in Deutschland weist mittlerweile einiges auf eine Diskrepanz zwischen den deutschen Sicherheitsbehörden einerseits und großen Teilen des politischen Personals andererseits. Während letztere in allererster Linie ganz offensichtlich die Geschäftsmöglichkeiten im und mit dem Iran im Auge haben, auch dazu werden wir morgen ja noch einiges hören, warnt das Bundesamt für Verfassungsschutz in einer Deutlichkeit vor dem iranischen Regime, die ich gern etwas ausführlicher zitieren möchte. In seinem im Juli 2016 vorgestellten Jahresbericht attestiert nämlich der Verfassungsschutz dem iranischen Regime seine, ich zitiere, illegalen Beschaffungsversuche in Deutschland befinden sich weiterhin auf einem auch im internationalen Vergleich quantitativ hohen Niveau. Sie zielten insbesondere auf Güter, die im Bereich Nukleartechnik eingesetzt werden können. Das iranische Regime habe insbesondere die Aktivitäten verstärkt, an Technik für den Bau von Raketen heranzukommen. Der Verfassungsschutz schreibt weiter. Im Bereich des ambitionierten iranischen Trägertechnologieprogramms, das unter anderem dem Einsatz von Kernwaffen dienen könnte, ist eine steigende Tendenz der ohnehin schon erheblichen Beschaffungsbemühungen festzustellen. Und es seien auch für die Zukunft intensive Beschaffungsaktivitäten des Iran unter Nutzung konspirativer Methodik in Deutschland zu erwarten. Zitat Ende. Und hier geht es wohlgemerkt um die Zeit nach dem Atomabkommen vom Juli 2015. Begleitet werden sowohl die legalen wie auch die illegalen Tätigkeiten des iranischen Regimes in Deutschland wie eh und je durch die diversen Ausprägungen eines mal kritisch genannten, eines mal kulturellen, eines mal menschenrechtlichen Dialogs. Worum es der iranischen Seite bei diesem Dauerdialog zu tun ist, hat im August letzten Jahres Sadiq Larijani, der einflussreiche Justizchef im Iran, nochmals unmissverständlich klargestellt, als er nämlich erklärte, es könne schon auch über die Menschenrechtssituation im Iran gesprochen werden, allerdings nur, wie er sehr offenherzig forderte, wenn im Gegenzug auch das offenbar menschenrechtswidrige Verbot der Holocaust-Leugnung in Europa endlich auf den Tisch komme. Aber die Aktivitäten des iranischen Regimes in Deutschland gingen natürlich schon immer über militärtechnologische Beschaffungsversuche und die Beteiligung an diversen Dialogveranstaltungen hinaus. Ich erinnere hier nur an das wohl bekannteste und blutigste Beispiel, das Mykonos-Attentat von 1992, bei dem keine 2 Kilometer von hier entfernt der Vorsitzende der Demokratischen Partei Kurdistan Iran, Sadegh Sharafkhandi, und seine Begleiter vom iranischen Regime ermordet wurden. Wenn Sie eine frühe Ankündigung dieser Konferenz gesehen haben oder auch wenn Sie auf die sehr früh gedruckten Plakate schauen, werden Sie sehen, dass ursprünglich auch geplant war, dass Hiba Bahrami bei dieser Konferenz auftritt. Das ist der aktuelle Österreich- und Deutschland-Repräsentant der Demokratischen Partei Kurdistan Iran, also deren Vorsitzender hier in Berlin ermordet wurde. Sein Vorgänger wurde in Wien ermordet. Hiba Bahrami kann schlicht und einfach wegen politischen Verpflichtungen und aus Termingründen leider nicht teilnehmen. Es ist ihm aber ein großes Anliegen, dass ich ihm übermittelt, dass er das sehr gern getan hätte. Und er wünscht uns also allen eine sehr erfolgreiche Konferenz. Das Spannungsverhältnis Iran-Israel-Deutschland wird insbesondere an einem ganz aktuellen Fall von iranischen Aktivitäten in Deutschland, wie ich denke, nochmals sehr deutlich. Mitte 2016 wurde in Bremen ein Mann festgenommen, dem nun seit einigen Wochen hier in Berlin der Prozess gemacht wird und der 2015 für das iranische Regime den SPD-Politiker und damaligen Präsidenten der deutsch-israelischen Gesellschaft, Reinhold Robbe, ausspioniert haben soll. Und zwar laut der Bundesanwaltschaft und der Anklageschrift mit dem eindeutigen Ziel, ein Attentat auf den pro-israelischen Politiker auf deutschem Territorium auszuführen, sollte die Konfrontation zwischen Israel und dem Iran eskalieren. Dass es darüber in Deutschland keine breite Diskussion gibt, das wirft, denke ich, ein Licht auf eben jene Situation und auf jene Probleme, über die wir auf unserer Konferenz hier gerne diskutieren möchten. Dass in Deutschland sowohl über die Islamische Republik Iran als auch über den Nahen und Mittleren Osten insgesamt in häufig so problematischer Art und Weise gesprochen wird, das hat offenbar etwas mit der Art und Weise zu tun, wie über den Islam und Islamismus insgesamt in Deutschland geredet wird. Und das wiederum hat auch etwas mit dem akademischen Siegeszug kulturrelativistischer Positionen und dem politischen Siegeszug von Kampfbegriffen wie Islamophobie und Anti-Islamismus zu tun. Und das ist genau der Grund, warum wir unsere Konferenz heute, gleich im Anschluss an meine kleine Einleitung, also in wenigen Minuten, mit genau einer Kritik dieser Begriffe beginnen wollen. Wortschöpfungen wie Islamophobie oder Anti-Islamismus sollte man, denke ich, um das Mindeste zu sagen, mit äußerster Skepsis begegnen. Beim Anti-Islamismus fragt man sich ja schon aufgrund der Wortkomposition, was daran eigentlich kritikwürdig sein sollte, sich gegen Islamismus zu positionieren, also gegen eine Ideologie und Praxis, die, wie der Politikwissenschaftler Samuel Salzborn es unlängst treffend formuliert hat, als, Zitat, derzeit aggressivste und brutalste Variante eines universalen Anti-Universalismus begriffen werden muss, dessen terroristische Realisierung islamistischer Herrschaftsansprüche, so Salzborn, die gegenwärtig größte Bedrohung für den jüdischen Staat darstellt. Der Begriff der Islamophobie wiederum zielt in erster Linie darauf, Kritik an den unterschiedlichen Strömungen des Islam, häufig einschließlich der sowohl schiitischen als auch sunnitischen dschihadistischen Ausprägungen, als ebenso ungerechtfertigte wie krankhafte Panikmache zu delegitimieren. Und dieser Begriff zielt darauf, die ressentimenthafte Ablehnung von in Europa lebenden Muslimen mit dem Antisemitismus zumindest zu parallelisieren, wenn nicht sogar, ausgehend von einem, ich denke, geradezu haarsträubenden Antisemitismusverständnis, explizit gleichzusetzen. Kein Wunder also, um zum Schluss zu kommen, kein Wunder also, dass das iranische Regime den Vorwurf der Islamophobie beständig im Munde führt, sobald auch noch so zaghafte Kritik an der Herrschaftspraxis im Iran laut wird. Und mittlerweile wird gerne auch der Neologismus einer vermeintlichen Iranophobie in Anschlag gebracht, um Kritik an der Politik der Ayatollahs von Pastaran abzuwehren. Und zwar sowohl von Vertretern des iranischen Regimes als auch von einigen antizionistischen israelischen Wissenschaftlern und in deutschsprachigen Zeitungen. Dazu will ich Ihnen jetzt aber gar nicht weiter viel erzählen, denn mit den Stichworten Kulturrelativismus einerseits, Islamophobie andererseits, sind wir schon ganz unmittelbar bei unserem ersten Panel angelangt. Und wir werden jetzt keine Pausen machen, sondern direkt im Anschluss dieses Panel starten. Und ich darf deswegen unsere ersten beiden Referenten, Andreas Behnel und Sama Mahani, hier auf die Bühne bitten. Und ich darf ganz kurz Sie noch mit marginalen praktischen Hinweisen unserer Konferenz Sie informieren. Ulrike Becker hat es eben schon gesagt, im Anschluss an dieses Panel, das wir genannt haben, der postkoloniale Blick, wo es also um Islamophobie, um Kulturrelativismus und die Rolle, die diese Dinge bei einem Blick auf Iran, auf den Nahen Osten und Israel spielen. Im Anschluss daran wird es eine 20-minütige, halbstündige Pause geben, wo Sie im Foyer, wie schon gesagt wurde, ein paar Käsehäppchen, ein wenig Wasser und ein kleines Glas Wein bekommen werden. Im Anschluss daran wird die Keynote von Roya Hakakian stattfinden. Anders als es in dem Programm draußen steht, ist danach dann Schluss, da gibt es dann also keinen Empfang mehr. Am morgigen Tag wird es so sein, dass es während der Konferenz drei Kaffeepausen gibt, wo Sie hier im Foyer also weitestgehend versorgt werden. Für die etwas ausführlichere Mittagspause morgen verweise ich heute schon darauf, dass es am Wittenbergplatz, der keine Minute von hier entfernt ist, eine ganze Reihe von sowohl Restaurants und Cafés als auch von Imbissen gibt. Ebenfalls hier im Foyer, Sie haben es wahrscheinlich gesehen, gibt es einen Büchertisch, der freundlicherweise von der Buchhandlung Binger, die hier im DGB-Haus beheimatet ist, betreut wird. Dort finden Sie eine ganze Reihe von Publikationen von den Referenten und Referentinnen, die hier auftreten, und eine Reihe von weiteren Publikationen. Und als letztes noch der Hinweis, wir planen natürlich die Beiträge von dieser Konferenz von heute und morgen, wahrscheinlich kombiniert mit einigen weiteren Beiträgen zum Thema, auch zu einem Sammelband zusammenzufassen, der hoffentlich in absehbarer Zeit dann erscheinen wird, so dass wir ein breiteres Publikum mit diesen Themen auch erreichen können. Ich bitte also nochmal Andreas Behnel und Sama Mahani bereits aufs Podium. Bleibt mir nur nochmals Ihnen allen für das Interesse zu danken und Ihnen eine hoffentlich interessante und aufschlussreiche Konferenz zu wünschen. Vielen herzlichen Dank.